AfD Radio Wissen. Update.
Wo dumme находитесь?
Stellen Sie sich das mal vor, wie das ist. Als ob ich zu Hause sitze und dann jemand plötzlich, ohne an meine Tür zu klopfen, hereinkommt und nur dasteht und nichts sagt. Wie soll man da reagieren?
So beschreibt ein Anwohner auf der ukrainischen Halbinsel Krim dem Fernsehsender Phoenix die Lage. Dort patrouillieren pro-russische Einheiten und es sieht so aus, als könnte die Situation jederzeit in Gewalt umschlagen. Was passiert in der Ukraine, fragen wir auch in diesem Update. Am Mikro Sophie Stiegler.
Update.
Dass die Lage eskaliert, sieht zunehmend wahrscheinlicher aus. Die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet, dass die Schwarzmeerflotte Russlands auf der Krim ein Ultimatum gestellt hat. Entweder die ukrainischen Streitkräfte dort ergeben sich bis morgen früh oder sie startet einen Angriff. Eine Bestätigung von offizieller Stelle gab es aber noch nicht. Eigentlich hatte Russland de facto aber schon früher die Kontrolle über die Halbinsel im Schwarzen Meer übernommen, mit rund 6000 Fallschirmjägern und Marinesoldaten. Die Ukraine hat zwar ihrerseits die Reservisten einberufen, aber wirklich ausrichten kann sie nichts gegen die russische Streitmacht. Dazu gingen nach ukrainischen Angaben an der russischen Küste gegenüber der Krim Panzer in Stellung. Von da sind es nur rund 20 Kilometer bis zur Halbinsel. Das Parlament in Moskau genehmigte einen Militäreinsatz in der Ukraine. Was denken die Menschen auf der Krim über die russischen Gäste?
Die Truppen werden kaum lange hier bleiben. Putin will bloß seine Stärke demonstrieren. Putin wird keinen Krieg beginnen, aber er wird für Ordnung sorgen. Russland wird niemals hier eingreifen.
Der russische Außenminister Sergei Lavrov sagte, dass sein Land nur die russischen Bürger und Landsleute in der Ukraine schützen will. Auf der Krim sind 60% der Bewohner russischstämmig. Auch im Osten der Ukraine leben viele ethnische Russen. Dort gab es Demos gegen die neue Übergangsregierung in Kiew. In der Stadt Donetsk zum Beispiel gingen mehrere tausend Menschen auf die Straße. Einige besetzten ein Gebäude der Regionalverwaltung. Der Stadtrat erklärte sich zur einzigen legitimen Autorität. Donetsk ist die Heimatstadt des gestürzten Präsidenten Viktor Janukowitsch. Wenn man russisches Staatsfernsehen schaut, sieht die Lage aber noch viel bedrohlicher aus. Da heißt es, Banden ziehen durchs Land und bedrohen angeblich Angehörige der russischen Minderheit, legen Feuer. Dass man nicht alles im russischen Staatsfernsehen für bare Münze nehmen darf, hat die Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt beobachtet. Im Staatsfernsehen wird berichtet, angeblich sind schon 140.000 Menschen aus der Ukraine nach Russland geflüchtet.
Тем временем в южные регионы России прибывает все большее число граждан Украины, которых обострение внутриполитической ситуации.
Der Nachrichtenfilm zeigt Schlangen von PKW und Kleinlastern an einem Grenzübergang. Die Reporterin berichtet von einer Flüchtlingswelle aus der Ukraine nach Russland. Im Hintergrund die Baracke der Grenzer, darauf das Hoheitszeichen der Ukraine und eine Aufschrift: Schehini. Schehini ist ein Ort im Gebiet von Lviv in der Westukraine. Der in dem Film gezeigte Grenzübergang führt nach Polen, nicht in die Ukraine. Die Menschen fahren nach Westen statt nach Osten. Russische Blogger veröffentlichten das Foto eines echten ukrainisch-russischen Grenzübergangs, aufgenommen angeblich am selben Tag. Dort gähnende Leere.
Was geht jetzt also eigentlich genau in der Ukraine vor sich? Es ist nicht einfach, hinter die Propagandafassade zu schauen, die nicht nur Russland aufgebaut hat, auch die ukrainische Regierung verfolgt ihre eigenen Interessen. Deshalb sind einige EU-Außenminister dafür, eine Beobachtermission in die Ukraine zu schicken. Das soll auch Bundeskanzlerin Angela Merkel Russlands Präsidenten Wladimir Putin vorgeschlagen haben. Der sagte aber inzwischen nein. Ein Botschafter teilte mit, solche Missionen hätten bisher sehr unterschiedliche Ergebnisse gebracht. Die EU-Außenminister kamen in Brüssel zu einer Sondersitzung zusammen. Da wurde erstmal klar, von Einigkeit, was zu tun ist, kann keine Rede sein. Vielleicht bis auf eine Sache, Russland verstößt mit seinen Truppenbewegungen gegen das Völkerrecht. Ob es Sanktionen geben soll, das sagt noch jeder EU-Außenminister was anderes dazu. Aus einem Entwurf für eine gemeinsame Erklärung geht nur hervor, die EU will vorerst Gespräche mit Russland über Visaerleichterungen aussetzen. Ein sehr vorsichtiger Anfang. Die USA haben wegen des Truppenaufmarschs von Russland mit der Faust auf den Tisch gehauen. Außenminister John Kerry sagte:
You just don't invade another country on phony pretext in order to assert your interests.
Er sagt also, man dürfe also nicht einfach so in ein Land einmarschieren mit einer fadenscheinigen Begründung, nur um die eigenen Interessen zu verfolgen. Die 7 führenden Industrienationen, also die G7, haben als Reaktion alle Vorbereitungen für den G8-Gipfel mit Russland ausgesetzt. Der soll im Juni im russischen Sotschi stattfinden. Die USA haben noch eins draufgesetzt und damit gedroht, Russland gleich aus den G8 rauszuschmeißen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Christian Rogler hält den Aufmarsch russischer Truppen auf der Krim auf Facebook für okay. Moskau sichert seinen legitimen Interessensbereich ab. So etwas machen die USA auch seit Jahr und Tag. Kluge Außenpolitik weiß, was dem jeweils anderen noch zuzumuten ist und wo die Grenze liegt. Und solange Putin den Westen der Ukraine in Ruhe lässt, ist, was er macht, nachvollziehbar. Schließlich haben die Maidan-Randalierer ja auch einfach vollendete Tatsachen geschaffen. Wolf Lorenz schreibt auf Twitter: Ich finde es doof, dass Putin die Krim besetzt, aber die Ukraine-Politik des Westens war auch sehr naiv.
Was sonst noch wichtig war?
Es hatte fast so ausgesehen, als wären Friedensgespräche zwischen den Taliban und der Regierung in Pakistan wenigstens möglich. Jetzt hat es wieder einen großen Anschlag gegeben. Bewaffnete stürmten ein Gerichtsgebäude in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Dabei starben mindestens 11 Menschen. Die pakistanischen Taliban sagen, dass sie nicht dahinter stecken. Sie verurteilten den Angriff und haben versichert, sie halten sich an die einmonatige Waffenruhe. Die hatten sie selbst am Wochenende ausgerufen. Und die pakistanische Regierung hatte geantwortet, dass sie auch keine Luftangriffe fliegen will. Die Waffenruhe ist eine Voraussetzung für Friedensgespräche. Das Problem ist, die Taliban sind eben keine einheitliche Bewegung, deren Mitglieder immer strikt der Führung folgen. Einige sind womöglich nicht mit den Friedensbemühungen einverstanden. Am Internationalen Gerichtshof in Den Haag ist das Verfahren gegen Serbien eröffnet worden, und zwar wegen Völkermordes. Kroatien hat geklagt. Es wirft Serbien eine ethnische Säuberung vor. In den Jugoslawienkriegen in den 90er Jahren gab es mehrfach Massenmorde und andere Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Serbien und Kroatien haben sich damals 4 Jahre lang bekämpft. Beide Seiten beklagen tausende Tote in dem Krieg. Es gab einen Versuch, sich ohne Gerichtsverfahren zu einigen, der schlug aber fehl. Kroatien fordert jetzt Entschädigungszahlungen von Serbien. Serbien wiederum hat Gegenklage eingereicht, auch beim Internationalen Gerichtshof. Bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles hat vor allem ein Film abgeräumt.
And the Oscar goes to For Gravity, Alfonso Cuarón and Mark Sanger.
Insgesamt gingen 7 Oscars an den Film Gravity, darunter der für die beste Regie von Alfonso Cuarón, für den besten Schnitt, besten Ton und beste Spezialeffekte. Gravity spielt fast komplett in der Schwerelosigkeit. Bester Film wurde aber ein anderer, nämlich der Sklaverei-Historienfilm 12 Years a Slave. Die Auszeichnungen für die besten Hauptdarsteller gingen an Matthew McConaughey für seine Rolle in dem AIDS-Drama Dallas Buyers Club und an Cate Blanchett in dem Woody Allen-Stück Blue Jasmine. Beste Nebendarstellerin wurde die Kenianerin Lupita Nyong'o für ihre Rolle in 12 Years a Slave. Die war sichtlich hin und weg und sagte mit Blick auf ihren Regisseur:
And the Oscar goes to Lupita Nyong'o.
Thank you so much. For putting me in this position, it has been the joy of my life.
Was noch wichtig wird.
Der UNO-Sicherheitsrat hat kurzfristig für heute Abend eine Sondersitzung zur Lage in der Ukraine angekündigt. Erst am Freitag hat es die letzte gegeben. US-Außenminister John Kerry besucht auch die Ukraine. In Kiew will er Spitzenvertreter der neuen Regierung treffen. Das ist ein deutliches Signal an die russische Führung. Die erkennt die neue Übergangsregierung in der Ukraine nicht an, weil sie ihrer Meinung nach widerrechtlich ins Amt gekommen ist.
Und sonst in der Welt?
Der erste Tag im Mordprozess gegen den Sportstar Oscar Pistorius ist zu Ende. Der Sprinter soll vor etwa einem Jahr seine Freundin Reeva Steenkamp vorsätzlich erschossen haben. Pistorius hat heute auf nicht schuldig plädiert. Er beteuerte, dass er seine Freundin für einen Einbrecher gehalten habe. Eine Nachbarin hat ihn mit ihrer Zeugenaussage schwer belastet. Sie sagte, dass sie zuerst Schreie von Pistorius und seiner Freundin gehört habe, danach seien die Schüsse gefallen. Pistorius sagt dagegen, dass es keinen Streit gab. Falls Pistorius schuldig gesprochen wird, drohen ihm bis zu 25 Jahre Haft. Der Sprinter wurde 2012 weltbekannt. Trotz amputierter Unterschenkel trat er vor 2 Jahren bei den Olympischen Spielen in London an. Wegen des großen öffentlichen Interesses wird der Prozess zum Teil live im Fernsehen übertragen. In Nepal ist die Polizei in Alarmbereitschaft versetzt worden, wegen möglicher Proteste von Tibetern, die dort im Exil leben. Der Grund: In einer Woche jährt sich der Aufstand der Tibeter gegen die chinesische Besatzung. Er war 1959 niedergeschlagen worden. Proteste vor der chinesischen Botschaft und an wichtigen Orten in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu sind jetzt untersagt. In Nepal leben tausende Tibeter. Immer wieder kommt es zu Protesten. Im letzten Jahr starben sogar 2 Menschen durch Selbstverbrennung. Die Tibeter haben auch schon versucht, die chinesische Botschaft in Nepal zu stürmen. China drängt das Land dazu, die Proteste zu stoppen. In den USA hat ein neuer Kälteeinbruch die Hauptstadt Washington lahmgelegt. Wegen Eis, Wind und Schnee fahren keine Busse, Schulen und Zoos haben geschlossen und Mitarbeiter von Behörden sollen zu Hause bleiben. In anderen Orten an der Ostküste der USA sieht es ähnlich aus. Meteorologen sagen für Washington, Baltimore und Philadelphia 20 cm Schnee und Tiefstemperaturen von minus 14 Grad in der Nacht voraus. In der gesamten Region sind laut einer Online-Plattform rund 2000 Flüge ausgefallen. Schon im Januar und Februar hat es in den USA viel Schnee und extreme Kälte gegeben, die das öffentliche Leben in vielen Orten lahmlegten.
Wissensnachrichten. Wir schauen nach Dessau, da läuft gerade das Kurt-Weil-Fest, also zu Ehren des Komponisten Kurt Weil. Das gibt es seit einiger Zeit jedes Jahr, aber in diesem Jahr hat man sich was ganz Besonderes ausgedacht. Da wird nämlich eine ganz neue Komposition aufgeführt. Wie die aussieht, durfte vorher jeder mitbestimmen auf Twitter. Was rauskommt, heißt dann Tweetphonie. Annike Schäfer aus den Wissensnachrichten, sowas habe ich noch nie gehört. Das musst du mir jetzt erstmal erklären.
Ja, ist ein bisschen kompliziert. Ich habe auch eine Weile gebraucht. Also die Tweetphonie ist ein klassisches Konzert, das sich aus ganz vielen Tweets zusammensetzt. Wir hören mal, wie so ein Tweet am Ende klingen kann. Das hat heute Mittag die Anhaltinische Philharmonie so gespielt. Das Stück ist gut 1 Minute lang und geschrieben hat es ein professioneller Komponist. Interessant ist das Ausgangsmaterial dabei. Das ist eine Buchstabenfolge, die gestern irgendjemand über die Seite Tweetphonie getwittert hat. Auf der Seite gibt es eine virtuelle Klaviertastatur und auf jeder Taste sind Buchstaben. Da konnten die User gestern was einspielen, also vielleicht auch selber komponieren und die Buchstaben dann twittern. Und auf dem Klavier klang das Rohmaterial von dem Stück eben einfach so. Und das haben die Organisatoren dann an einen echten Komponisten geschickt und der hat aus dem Gerippe das Stück fürs Orchester gemacht.
Ah, okay, jetzt ist mir das schon ein bisschen klarer, aber kommt dann auch jeder Tweet von der Seite in dem Konzert vor?
Nee, das würde dann zu lange dauern. Die haben 150 Tweets bekommen und da haben sich die Organisatoren welche rausgesucht.
Die erste Aufführung ist ja schon rum, aber heute Abend gibt's noch eine um 19 Uhr. Kann man sich alles nochmal in voller Länge anhören. Unter tweetphonie.de läuft ein Livestream. Heute ist aber nicht nur in Dessau was los, sondern es ist auch Internationaler Tag des Artenschutzes. Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen ist heute 41 Jahre alt geworden. Was hat sich denn verändert beim Artenschutz seitdem?
Na, die Ziele sind natürlich immer noch dieselben. Es geht darum, Tiere und Pflanzen vor dem Aussterben zu retten, indem man den Handel beschränkt und Lebensräume schützt. Aber was sich verändert, das sind die Methoden. Der WWF zum Beispiel, der unterstützt seit kurzem eine neue Methode in Kenia. Da bekommen die Nashörner Mikrochips implantiert.
Und damit kann man dann die Tiere besser verfolgen?
Nicht nur das, das wäre ja gar nicht so besonders, sondern vor allem kann man die Hörner selbst verfolgen. Das Nashorn wird dabei betäubt, die Tierschützer bohren ein Loch in das Horn und versenken einen kleinen Chip da drin und kleben das wieder zu. Das Loch wächst dann nach einer Weile zu und der Chip ist nicht mehr zu sehen. Und am Computer können die Experten dann sehen, wo sich das Horn befindet, also ob es noch am Tier ist oder ob Wilderer das Nashorn vielleicht getötet haben und sein Horn vielleicht längst auf irgendeinem Markt in Vietnam oder China gelandet ist. Da bezahlen die Menschen nämlich eine Menge Geld für Nashornpulver. Das gilt als Statussymbol, als Potenzmittel oder es wird genommen, um gegen Kater anzukämpfen, wenn man mal zu viel getrunken hat.
Wir bleiben jetzt nochmal beim Thema Naturschutz, fliegen aber nach Nepal zum Mount Everest. Da hat sich das Tourismusministerium was Neues ausgedacht, um gegen die Umweltverschmutzung vorzugehen. Was denn genau?
Das Problem dort ist, dass die vielen Bergsteiger am Mount Everest zu viel Müll liegen lassen. Ab April müssen sie jetzt ihren Abfall wieder mit nach unten schleppen. Mit müssen ist auch wirklich müssen gemeint. Jeder, der aufsteigen will, zahlt nämlich eine Kaution von rund 2.900 Euro. Die kriegt er erst beim Abstieg zurück und nur wenn er mindestens 8 Kilo Müll runterbringt.
8 Kilo extra, das ist ordentlich. Und so viel kriegt man da zusammen?
Ja, da geht es nämlich nicht nur um Bananenschalen und Verpackungen von Müsliriegeln, wie ich erst dachte, sondern auf Mount Everest braucht man natürlich andere Sachen, zum Beispiel Sauerstoffflaschen, Kartuschen, Dosen und anderen Müll, der da so rumfliegt.
Ja, für 3000 Euro würde ich auch mal meinen Müll mitnehmen. Das könnte man sich ja vielleicht auch für den Rosenmontagszug in Köln überlegen. Dankeschön, Anneke.
Wetter.
Der Tag in Deutschland geht meist trocken zu Ende. Heute Nacht regnet es dann erst im Süden, später auch im Osten. Morgen wird's wechselhaft mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Im Osten und im äußersten Südwesten fällt auch Regen oder Schnee. Am Bodensee um die 5 Grad, im Rheinland sind bis zu 13 Grad drin.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.